Ja, Claudia hat mich gebeten, mich kurz noch mal vorzustellen. Mein Name ist Jürgen Scheidt, das habt ihr eben schon gehört. Wir, Claudia Grün und Bodo Grün und auch Jürgen Sandersfeld, wir kennen uns ganz viele Jahre aus dem Diakoniewerk. Ich war da einer der Vorstände über viele Jahre und mein Herz schlug aber immer so für die Kinder und Familien. Und in Gifhorn gibt es eine große Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtung mit etwa 130 Mitarbeitern, die ich geleitet habe. Sie ist auch Teil des Diakoniewerks. Und das war, glaube ich, so das, was irgendwie den Kern meiner Arbeit und auch wirklich meiner Berufung über die ganz vielen Jahre ausgemacht hat. Wir selber gehören zur Gemeinde in Gifhorn. Die ist etwas größer als diese. Das ist ja eine kleine Runde heute Morgen, richtig familiär, aber das ist auch schön. Wenn ich euch heute Morgen nach herausragenden Wesensmerkmalen Gottes fragen würde, dann bin ich ziemlich sicher, dass das solche wären wie Allmacht und Güte, Liebe, Treue, Gerechtigkeit. Und das stimmt natürlich auch. Die Bibel ist voll mit solchen Schilderungen, die genau das eben bestätigen. Aber es gibt auch die ganz anderen Textstellen. Nämlich solche, die diesbezüglich Zweifel aufkommen lassen, die eher ziemlich schwer verdaulich sind. Viele davon befinden sich im Alten Testament, aber nicht nur. Und das sind dann eben solche Textstellen, die Situationen spiegeln, wie wir sie in unserem eigenen Leben auch kennen oder in dem Leben von anderen. Es gibt menschliche Situationen, die unverständlich bleiben, die uns oft an unsere Grenzen bringen und manchmal auch über unsere Belastungsgrenzen hinaus. Und solche Situationen lassen uns dann fragen, was tut Gott eigentlich, wenn es wirklich richtig schwer wird? Das ist auch das heutige Predigtthema. Wo ist Gott in schweren Zeiten? Ich habe euch dazu auch einen ziemlich schwer verdaulichen Bibeltext mitgebracht. Ihr werdet diesen Text alle kennen, aber ich vermute mal, dass ihr noch nie eine Predigt darüber gehört habt. Ich auch nicht. Das ist aber auch nicht verwunderlich, weil diese Passage einfach sehr rätselhaft bleibt und eigentlich auch so unangenehm ist, wenn man näher darüber nachdenkt. Dieser Textstelle ist kaum mit theologischer Gelehrsamkeit entgegenzukommen oder beizukommen. Und daher werdet ihr heute auch keine Auslegungspredigt hören, sondern eher eine Zumutungspredigt. Vielleicht für manchen auch tatsächlich sogar eine Provokation, eine Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in meine Gedanken und eine Annäherung an den Text versuchen. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, dass ich nicht mit einem wirklichen Happy End schließe. Es gibt kein Fazit, dass alle Fragen, die sich ergeben, harmonisieren und klären könnten. Und ihr werdet in euren Köpfen, in euren Herzen und im realen Leben selbst weiter diesen Komplex erarbeiten und erglauben müssen. Hier jetzt der Bibeltext aus 2. Könige 2, zwei Verse nur, aber die haben es in sich, die Verse 23 und 24. Und Elisa ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Was für eine Geschichte. Da stockt einem wirklich geradezu der Atem. Und die Menschen gehen sehr unterschiedlich mit der Interpretation dieser Stelle um, was auch natürlich nicht verwunderlich ist. Manche Atheisten betrachten den Text als Indiz dafür, dass es keinen Gott gibt. Denn wenn es ihn gäbe, dann müsste er ja eingreifen, müsste Einhalt gebieten und den Kindern zur Seite stehen. Andere, die Gott für unberechenbar halten, sehen die Geschichte als Beweis für ihre Hypothese eines grausamen, rachsüchtigen, narzisstisch ausgerichteten Gottes. Und dann gibt es dann auch die konservativen Bibelausleger, die keine Probleme damit haben, diese Stelle als eine Untermauerung der Heiligkeit Gottes zu interpretieren. Gott ist ein heiliger Gott. Wer ihn oder seine Boten verspottet, der muss das Echo dann auch vertragen können. irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. So Galater 6, Vers 7. Wirklich? Reagiert ein heiliger, souveräner Gott so auf das unbedachte und oft spontane Handeln von Kindern oder auch von Erwachsenen? Wieder andere Ausleger versuchen, den Text dadurch abzumildern, indem sie interpretieren, der verwendete Begriff Kinder bezeichne in Wirklichkeit keine Kinder, sondern Teenager und Jugendliche, die schließlich selbst für ihr Handeln verantwortlich seien. Oder sie ergänzen, dass ja nur ein Teil der Akteure von den Bären zerrissen worden sei. Ach ja? Ab welchem Alter ist es denn angemessen, dass ein Mensch für despektierliches Verhalten gleich hingerichtet wird? Bis zu welcher Anzahl von Opfern wäre eine solche Strafe denn noch akzeptabel? Sind 42 zerrissene Kinder gerade noch hinnehmbar? Sorry, aber ich kann mit solchen Interpretationsversuchen ziemlich wenig anfangen. All diese Bemühungen gehen nämlich von einem Kausalzusammenhang aus, von einer bestimmten Abfolge der Ereignisse und von einer Wenn-Dann-Folgerung. Es sind zunächst die Kinder, die in ihrer unbedachten Art einen heiligen Mann Gottes, den Propheten Elisa, nämlich verspotten, und dieser wird wiederum wütend, verflucht die Kinder, und im Anschluss wird Gott aktiv, lässt die Bären aus dem Gebüsch kommen, die als Folge des Fluches schließlich die Kinder zerreißen und töten. Ich vermag mich dieser Sichtweise nicht anzuschließen, sondern würde zunächst einmal jedes Ereignis ganz für sich betrachten wollen. Alle Handlungsstränge stehen so nach meiner Auffassung ganz unverknüpft nebeneinander. Da gibt es zunächst einmal den Propheten Elisa. Er scheint trotz seiner besonderen Berufung und herausragenden Verantwortung irgendwie auch zugleich ein komischer Kauz zu sein. Ein schräger Vogel mit merkwürdiger Frisur und schrulligem Auftreten. Man kann ihn offensichtlich sehr leicht provozieren und zum Zorn reizen. Und wenn er dann so richtig in Fahrt gerät, dann überzieht er total. Er macht nicht einmal Halt vor Kindern und vor ihrem Übermut, sondern verflucht sie in seiner Wut. Keine Spur von erwachsener Souveränität. Man hätte den Kindern ja auch mit abgeklärtem Humor oder mit liebevollen pädagogischen Reaktionen begegnen können, aber absolute Fehlanzeige. Mich erinnert das durchaus auch an Begegnungen mit Christen. Wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich sind, dann gibt es da durchaus ja Personen, die wir als merkwürdig empfinden unter uns Christen, deren Auffassungen und Verhaltensweisen wir vielleicht auch nicht verstehen oder akzeptieren. Und umgekehrt finden aber auch andere Menschen uns vielleicht irgendwie schräg und lästern über uns. Zwar sollen wir Christen Vorbilder sein, aber es gelingt eben auch oft nicht. So ist das Leben. Die Kinder wiederum hier in dieser Bibelgeschichte verhalten sich durchaus ein wenig ungebührlich und respektlos einem Erwachsenen gegenüber. Aber will man ihnen das wirklich verdenken? Kinder sprechen das, was sie wahrnehmen, einfach aus. Wenn sich jemand komisch verhält, dann kommentieren sie das. Ganz ungeschützt. Sie sind spontan in ihren Reaktionen und geben sich unverstellt. Und dieser Prophet war für das Auge von Kindern nun mal ein merkwürdiger Knilch. Ich habe mal als Student in einer christlichen Buchhandlung gearbeitet. Und der Kollege von mir, der hatte einen Sohn, ich weiß gar nicht, es war so im Kindergartenalter etwa, der kommentierte alles, was er wahrnahm. Der war gut erzogen, aber er sagte einfach, was er dachte. Und dann kam mal eine kleinwüchsige Frau in den Laden und dann sagte so ganz laut, und diese Frau, die da reinkommt, ist ganz klein. Und dann sind seine Eltern irgendwie fast im Erdboden versunken, aber für ihn war die Welt in Ordnung. Er hat einfach beschrieben, was er gesehen hat, ohne Wertung. Als wir, ich weiß nicht, so 2 oder 3 Wochen ist das her, mit unserer Enkelin bei uns im Gottesdienst waren und der war dann zu Ende und wir kamen raus, dann sagt auf einmal unsere Enkelin, die ist auch im Kindergartenalter, Opa, warum geht der Mann da vorne so komisch? Sagt sie auch ganz laut. Das war ein Gemeindemitglied, der sitzt sonst im Rollstuhl, aber jetzt schafft immer die paar Stufen dann bis zur Gemeinde oder die paar Meter. Und dann habe ich ihr gesagt, so, ja, der ist krank. Und dann fragt sie, und wann wird er wieder gesund, dass der dann normal gehen kann? Und dann habe ich ihr erklärt, dass das immer so bleibt. Und das war für sie ganz komisch. Bisher kannte sie nur Krankheiten, die irgendwann wieder weg sind. Und dann ist alles so wie früher, wie Kinder sich das eben wünschen. Aber als sie erklärt hatte, war ihre Welt auch wieder in Ordnung. Und da war auch nichts Despektierliches. Sie hat einfach kommentiert, was sie gesehen hat, lauthals. Und er konnte das auch hören. Also ob er es wirklich gehört hat, weiß ich nicht. So sind eben Kinder. So würde ich auch ein bisschen hier diese Situation einschätzen. Also Erwachsene versinken dann manchmal fast im Erdboden, aber Kinder meinen es ganz ehrlich und finden manches einfach nur lustig, so wie diese Kinder vielleicht den Propheten. Zurück zum Bibeltext. Es fehlen noch wichtige Protagonisten, nämlich die Bären. Sie haben in der Realität einen guten Geruchssinn und ein ausgezeichnetes Hörvermögen. In der Realität nehmen sie Menschen aus der größten Entfernung wahr und es gibt höchst selten Begegnungen zwischen Bären und Menschen. Man hört immer mal wieder von Unfällen zwischen Bären und Menschen, nämlich zum Beispiel dann, wenn Bären Junge bekommen, die unter besonderem Schutz der Mutter stehen. Und dann gibt es eine Situation, wo Bären sich eben angegriffen fühlen und dann würden sie sich auch verteidigen. In dieser Bibelgeschichte mag es sein, dass sie sich durch die lautstarke Horde von Kindern tatsächlich bedroht gefühlt haben und daher auch diesen krassen Angriff dann starteten. Was ich aber nicht erkennen kann, ist, dass der Angriff auf die Kinder deshalb erfolgte, weil Elisa den Fluch ausgesprochen hätte. Der Text konnotiert das auch gar nicht, mit gar keinem Wort so. Ebenfalls ist für mich nicht ersichtlich, dass Gott den Bärenangriff initiiert hätte, quasi als Waffe wegen unheiligen Benehmens. Im Gegenteil, Gott kommt meines Erachtens im Bibeltext gar nicht vor. Er wird als Handelnder gar nicht erwähnt. Gott kommt hier primär in den Köpfen der Menschen vor, die den Bibeltext lesen und entsprechend auch interpretieren. Unsere Vorstellungen können uns vorgaukeln, Gott sei unmittelbarer Initiator schlimmer Ereignisse. Vieles von dem, was wir von Gott denken, ist tatsächlich nicht unbedingt die Wahrheit, sondern eigenes Konstrukt aufgrund von Überlieferung, Erfahrung, Sozialisation, Prägung und so weiter. Wir halten unsere Gedanken und Interpretationen aber vielfach dann für objektive Wahrheit. Also Vorsicht, glaub nicht alles, was du denkst. Ja, aber was hat es denn nun mit dieser Geschichte wirklich auf sich, wenn die skizzierten Ereignisse in keinem Kausalzusammenhang aufeinander bezogen sind, wenn sie gar nicht miteinander verknüpft sind und verwoben? Weshalb stehen sie denn dann überhaupt in der Bibel? Ich selbst gehe davon aus, dass hier einfach ein schreckliches Unglück passiert. Ein Unglück, wie es tragischerweise in einer gefallenen Schöpfung vorkommen kann und auch vorkommt. Schicksalhafte Ereignisse, wie sie im Leben passieren. Naturkatastrophen, Klimafolgen, Krankheiten, Unfälle, Kriege, soziale Nöte, persönliche Schicksalsschläge. Die Welt ist nicht mehr unschuldig und war es auch nie. Wo ist Gott denn in solchen Situationen nun? Wo ist Gott, wenn machtgeile und entfesselte Diktatoren ganze Gesellschaften unterdrücken oder gar foltern? Wenn Frauen misshandelt oder in die Prostitution gezwungen werden, wenn Mädchen das Recht auf Bildung entzogen wird, wenn Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden, wenn Putin ein ganzes Land überfällt und mit Krieg überzieht, wenn mehr Menschen auf der Flucht sind, als es die Geschichte je vorgesehen hat oder gesehen hat, wenn ein riesiger Teil der Weltbevölkerung hungert, wenn Kinder vernachlässigt, sexuell missbraucht und körperlich gepeinigt werden. Ich habe durch mein berufliches Leben hunderte von Kindern kennengelernt, denen ein ganz schlimmes Schicksal mitten in unserer Gesellschaft hier wirklich in Deutschland widerfahren ist. Was tut Gott, wenn es Menschen derart schlecht geht? Existenzielle Not trifft alle, glaubende wie nicht glaubende Menschen. Die Bibel ist voll von Menschen, die treu nach Gottes Willen lebten, aber besonders viel Leid durchmachen mussten. Jetzt könnte man es sich natürlich wieder einfach machen und behaupten, das seien ja alles Zustände, die von Menschen dann letztlich selbst verursacht werden. Die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott impliziert eben einen freien Willen und das persönliche Urteilsvermögen. Das Urteilsvermögen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und auch entsprechend handeln zu können. Gott hat damit nichts zu tun, nur der durch Sünde entstellte Mensch missbraucht oft seine Position. Das wäre irgendwie so eine einfache Antwort. Aber mal ganz abgesehen davon, dass es auch Naturkatastrophen oder Krankheiten gibt, die ohne menschliches Dazutun schreckliches Leid hervorrufen, vermag ich auch einer solchen Argumentation kaum zu folgen. Sie führt bestenfalls dazu, dass Gott argumentativ in Schutz genommen wird. Verteidigt, gerechtfertigt. Aber was für ein Gott wäre das, der in die Defensive gerät und dann nötig hätte, dass seine Geschöpfe zu seinen Fürsprechern werden? Doch selbst wenn Menschen in einer gebrochenen Welt tatsächlich überwiegend die Verursacher der skizzierten und anderen Nöte sind, könnte man ja fragen, warum lässt Gott denn überhaupt Leid zu? Warum greift er nicht ein, wenn das Böse triumphiert? Will er oder kann er nicht anders? Die Frage danach, wie ein liebender Gott Leid zulassen kann, beschäftigt viele Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt. Es ist die Theodizee-Frage, die gestellt wird. Dass es Leid und Böses auf der Welt gibt, ist laut einer Umfrage vom ProChrist der am häufigsten genannte Grund, warum Menschen heute nicht an Gott glauben können. Wenn es tatsächlich einen liebenden Gott gibt, warum hilft er da nicht? Will er nicht? Interessiert das Leid nicht? Dann wäre er nicht der liebende, gütige Gott, von dem wir zu Beginn gesprochen haben. Oder kann er gar nicht eingreifen, dann wäre er nicht allmächtig. Oder noch schlimmer, will und kann er nicht, dann wäre er ein Hampelmann oder eine fiktive Figur wie ein Weihnachtsmann oder Osterhase oder die Zahnfee. An den Gott zugeschriebenen Eigenschaften wie Allmacht, Güte und Gerechtigkeit, an seinem Wesen und Wollen, scheuern sich seit Menschengedenken Christen wirklich wund. Der Widerspruch zwischen Gottes Wesen und dem Zustand unserer Welt ist einfach riesengroß. Unter den Tisch kehren, vertuschen oder einfach leugnen, lässt sich der Widerspruch für denkende Menschen nicht, auch nicht für denkende Christen. Wir versuchen dann vielfach mit naiver Frömmigkeit, mit filigraner Betrachtung, raffinierter Spitzfindigkeit und abenteuerlichen Spekulationen, rhetorischen Klimmzügen, das Leid der Welt als Preis der menschlichen Freiheit, als Prüfung, als Erziehungsmaßnahme, als Strafaktion oder Tugendansporn zu erklären, ihm einen Sinn einzuhauchen oder die Rätselhaftigkeit Gottes wegzudefinieren. Zugleich merken wir, dass die gefundenen Antworten dann nicht wirklich tragfähig sind und nicht wirklich befriedigen können. Die unzähligen Schrecken des 20. und 21. Jahrhunderts sind dazu angetan, das traditionelle Bild des allgütigen, allmächtigen und allweisen Gottes ein für alle Mal zu zerstören oder zu dekonstruieren. Es verbrennt in den Feueröfen von Auschwitz, stirbt durch die Waffengewalt und Grausamkeit in der Ukraine, wird vernichtet durch die menschenverachtende Barbarei der Taliban in Afghanistan und den zynischen Machtmissbrauch der Mullahs im Iran. Für viele fromme Juden oder Christen oder ehrlich suchende Menschen gibt es angesichts solcher Katastrophen und selbsterfahrenen Leids nur noch einen Schluss. Ein Gott, der solche Gräuel zulässt, ist entweder sadistisch, launisch, bösartig, heimtückisch oder ohnmächtig. Oder schlicht eine Illusion. Einem solchen Gott will man nicht vertrauen. Aber was bleibt dann demjenigen, der diesen Weg der radikalen Abkehr von Gott weder gehen kann noch will? Bleibt ihm dann nur noch die Verzweiflung? Nein, es gibt noch einen anderen Zugang. Ein Zugang, den man im Ansatz auch im Buch Hiob findet. Hiob wird in der Bibel zum Bild für den leidenden Menschen schlechthin. Ihm widerfährt alles Schlimme, was man sich nur vorstellen kann. Wirklich alles, auf jeder Ebene. Und es gibt dafür keine Erklärung. Alle Menschen und Freunde, die ihm zur Seite stehen wollen und eine Begründung für sein Leid suchen, verschlimmbessern die Situation nur. Über Gott heißt es in Hiob 5, Vers 18 unter anderem, er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Man findet im Buch Hiob nicht unbedingt die von uns so favorisierten Hinweise auf einen lieben Gott, den zärtlichen Papi, der sich gefällig nett, angenehm und als Befriediger unserer Wünsche und Bedürfnisse gibt, er bleibt dort rätselhaft, fremd und unergründlich. Gott verhält sich für Hiob unbegreiflich. Im Buch Hiob enttäuscht Gott. Er rückt das gewohnte Gottesbild zurecht und stellt sich nicht als Erfüllungsgehilfe unserer alltäglichen Sorgen und Nöte oder trivialen Wünsche vor. Er rechtfertigt sich nicht vor Hiob wegen all des erfahrenen Leides. Hiob steht mit Gott nicht auf Augenhöhe, sondern der Allmacht Gottes machtlos gegenüber. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Der Mensch in seiner Immanenz kann Gott in seiner Transzendenz nicht annähernd begreifen. Hiobs Klage entgegnet Gott eher mit Zurechtweisung sogar. Erst dadurch, dass Hiob Gottes Position in keinster Weise einnehmen oder begreifen kann, ahnt er ganz allmählich, mit wem er es überhaupt zu tun hat. Sein Gottesbild ist in der Auseinandersetzung weiter und differenzierter geworden als vorher. Es wird quasi dekonstruiert. Und Hiob sagt staunend: Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hiob 42, Vers 5. Was er genau gesehen oder über Gott erfahren hat, bleibt im Text verborgen. Man würde es gerne wissen, aber es bleibt verborgen. Jedoch sein Glaube scheint sich von einem naiveren zu einem reifen, resilienten Glauben weiterentwickelt zu haben. So sehr Hiob mit der Unberechenbarkeit und Unbegreiflichkeit Gottes hadert, er wendet sich nicht gegen ihn. Er klammert sich an die Hoffnung, dass Gott trotz allem Widerscheins gut ist und ruft mitten im Leid: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In Hiob 19, Vers 25. Und ganz zum Schluss der Hiob-Geschichte wird Hiob tatsächlich für sein Leid entschädigt und darf ein langes, privilegiertes Leben führen. Schön für Hiob, aber so gehen menschliche Schicksale im richtigen Leben leider trotzdem vielfach nicht aus. Auch deine Geschichte hat ja so ein bisschen vorhin was davon erzählt und auch manche der Lieder, die wir eben gesungen haben. Dennoch liegt in der alten Hiob-Erzählung eine relevante Weisheit oder Erkenntnis für den Menschen von heute. Liebe ist nicht nur romantisch und angenehm, sondern sie mutet zu, verhält sich nicht logisch, sondern kann auch mysteriös und unbegreiflich sein. Liebe ist das Ziel auf einem Weg, der auch durchaus Schweres beinhalten kann. Gott mutet uns diesen Weg zu. Für das Warum rechtfertigt sich Gott nicht. Wir können über diesen Weg klagen, gehen müssen wir ihn trotzdem. Mit theologischer und philosophischer Gedankengymnastik kommt man gegen die Realität des Lebens und des Leidens nicht an. Unser Denken wird immer an Grenzen stoßen. Dazu braucht man eine andere Gewissheit, nämlich die glaubende Präsenz oder die glaubende Erfahrung der lebendigen Präsenz Gottes, eines Gottes, der es trotz allem, was scheinbar gegen ihn spricht, unendlich gut mit uns meint. Das klingt jetzt wieder abstrakt, ist es aber ganz und gar nicht, wenn man sich darauf einlässt, dass der transzendente Gott in Jesus Mensch geworden ist. Er lässt sich personifiziert auf die Menschheit ein und auf alles das, was dem Einzelnen und der gesamten Schöpfung Leid verursacht. Der einzelne Mensch und die gesamte Schöpfung seufzen nach Erlösung. Deshalb ist Gott selbst in Jesus in unsere Abgründe hinabgestiegen. In Jesus hat Gott endgültig entschieden, dass er diese Welt und alle Lebewesen nicht ihrem Leid überlässt, sondern wird selbst zum leidenden Gottesknecht. Jesus hat mit den Weinenden geweint, es gibt viele Stellen darüber, und sich mit den feiernden Menschen gefreut. Er solidarisiert sich mit allem, was lebt, mit den Höhen und den Tiefen. Er heißt nicht gut, was an Bösem geschieht, setzt sich aber selbst dem Bösen aus und überwindet es. In seinen tiefsten Stunden hat Jesus, der menschgewordene Gott, sich selbst von Gott verlassen gefühlt und drückt es auch richtig deutlich aus. Er ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott weiß durch seine Menschwerdung, wie sich unsere Verzweiflung anfühlt, weiß, wonach wir uns in unserem Innersten sehnen. Er hat sich am Kreuz hinrichten lassen, um uns aufzurichten. Aber das Kreuz alleine wäre nichts, wenn es danach nicht Ostern gäbe. Das Wunder der Auferstehung, das bestätigt alles Kaputte, alles Elend, alles Leid, alle Trauer, jede Krankheit, jeder Riss, jeder Defekt in der Schöpfung, alles Böse. Ja, selbst das Kreuz behält nicht das letzte Wort. Durch die Auferstehung siegt das Leben ein für alle Mal über Leid und Tod. Die Auferstehung ist das Versprechen Gottes, dass er die Erde von Grund auf erneuern, das Böse endgültig vernichten und dem Leid damit ein Ende machen wird. Er wird alle Tränen abwischen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klaggeschrei und kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott macht alles neu. Es ist kein Vertrösten aufs Jenseits, sondern ein Perspektivwechsel, der bereits die Gegenwart prägen kann, indem er in unserem Inneren eine Hoffnung wachsen lässt, die größer als die jeweilige Situation ist. Diese Hoffnung kann man weder erklären noch jemandem verordnen. Aber sie kann als lebendige Kraft erfahrbar werden. Für denjenigen, der sich trotz aller Schmerzen, Widersprüche und Zweifel vom lebendigen, auferstandenen Gott berühren lässt. Nur ganz tief in unserem Innern können wir eine Berührung wahrnehmen, die nicht primär eine kognitive Erkenntnis ist, sondern ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und dem Einzelnen. Ein Ahnen, das über unsere eigenen Potenziale weit hinausweist. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein inneres Auge dich gesehen. In unserer irdisch immanenten Existenz bleibt es eher ein Ahnen von Gott, das fürs Leben und Sterben reichen muss, so wie es etwa in 1. Korinther 12, Vers 13 formuliert wird. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Erst in jenem Moment klären sich alle unsere Fragen auf ungeahnte Weise. Bis dahin wird Gott uns zeitweise immer noch fremd und rätselhaft erscheinen oder noch mancher Bärenkampf im Denken, Glauben und realen Erleben auszufechten sein. Wie Hiob haben wir dem nichts entgegenzusetzen, als das Dennoch eines gereiften Glaubens und Hoffens. Amen. Ich lade ein zu einer